Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Brigitte Beetz am Mikrofon. Herzlich willkommen. Das sogenannte Missbrauchsgutachten, das vom Erzbistum München und Freising in Auftrag gegeben und am Donnerstag veröffentlicht worden war, kommt zu dem Ergebnis, dass Fälle von sexualisiertem Machtmissbrauch in der Diözese nicht angemessen behandelt wurden. Zu kurz gefasst und zugespitzter formuliert, denn Opfern wurde weit weniger geglaubt als den potenziellen Tätern. Eine Aufarbeitung oder gar Aufklärung der Taten wurde eher behindert als durchgeführt. Einen, Zitat, kollektiven moralischen Bankrott attestierte daraufhin nicht nur der Kommentator der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung der katholischen Kirche. Im Visier der Berichterstattung seitdem Papst Benedikt XVI. Dabei ist er nicht der Einzige, dem in dem Gutachten Fehlverhalten vorgeworfen wird. Auch dem Kirchenjuristen Dr. Lorenz Wolf, laut Gutachten ein mächtiger Mann im Erzbistum, werden Vorwürfe gemacht. Das Besondere in diesem Fall, Wolf ist gleichzeitig Vorsitzender des Rundfunkrates des Bayerischen Rundfunks. Ein Interessenskonflikt, ein Aufsichtsorgan, das gleichzeitig im Zentrum der Berichterstattung steht. Schließlich recherchierte auch der Bayerische Rundfunk in mindestens einem Missbrauchsfall, der auch von Lorenz Wolf begutachtet wurde. Herrn Wolf haben wir natürlich angefragt, er möchte keine Stellungnahme abgeben. Erreicht aber haben wir heute Mittag Leonard Dobusch, Fernsehrat des ZDF und Kenner öffentlich-rechtlicher Gremienarbeit. Rundfunk- und Fernsehräte bestehen ja aus Personen von gesellschaftlich relevanten Gruppen. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass es zu Interessenskonflikten kommen kann, dass Rundfunkräte, Fernsehräte selber im Blick der Berichterstattung stehen. Bei Politikern zum Beispiel ist das ja dann ohnehin der Fall. Aber wie geht man in den Aufsichtsgremien damit um? Wird das überhaupt thematisiert, Herr Dobusch?
Prinzipiell gibt es ja sogar gesetzliche Unvereinbarkeitsregelungen. Das heißt zum Beispiel, darf ich nicht Mitglied eines Rundfunk- oder Fernsehrats sein, wenn ich gleichzeitig im Aufsichtsgremium eines anderen Senders, egal ob jetzt privat oder öffentlich-rechtlich, tätig bin. Und außerdem gibt es auch, wie auch im privatwirtschaftlichen Sektor, Compliance-Vorschriften. Also wir müssen zum Beispiel jedes Jahr offenlegen, ob es irgendwelche Geschäftsbeziehungen zwischen den Sendern und Unternehmen gegeben hat, an denen wir selbst beteiligt waren.
Wie beurteilen Sie denn vor diesem Hintergrund, dass über einen Vorsitzenden eines Rundfunkrates berichtet wird, dass er auch im Zentrum einer Debatte steht und gleichzeitig Vorsitzender eben eines solchen Aufsichtsgremiums des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist?
Also zunächst einmal ist die Aufsichtsfunktion von Rundfunk- und Fernsehräten eine nachgelagerte. Das heißt, es ist nicht so, dass die Rundfunkräte unmittelbar, das dürfen sie gar nicht, Einfluss auf die Berichterstattung nehmen, sondern sie dienen vor allem der nachgelagerten Diskussion zum Beispiel von Programmbeschwerden und Evaluation. Jetzt kann man aber natürlich sagen, dass diese nachgelagerte Untersuchung der Berichterstattung auch etwas ist, das von Journalistinnen und Journalisten vielleicht antizipiert wird und insofern auch Einfluss auf die Berichterstattung haben kann. Insofern stellt sich natürlich bei manchen Situationen, Anschuldigungen schon die Frage, inwieweit man vielleicht hier ein Amt ruhen stellen sollte zumindest.
Beschädigt so etwas auch das Aufsichtsgremium?
Also die meisten Unvereinbarkeitsthemen, die wir zum Beispiel im ZDF-Fernsehrat haben, haben meistens mit den beruflichen Tätigkeiten der Mitglieder zu tun, die dann teilweise auch natürlich genau in dem Bereich, in der Branche, wo sie auch eine Expertise haben. Genau deshalb sitzen sie teilweise in den Aufsichtsgremien, aber natürlich sind sie dort dann auch beruflich tätig und das kann natürlich teilweise auch zu Interessenskonflikten führen. Das wird zum Beispiel dann teilweise so gelöst, mit mir zum Beispiel im Ausschuss Telemedien sitzt ein hochrangiges Mitglied der Deutschen Telekom, der dann bei Themenfeldern, die wiederum auch Geschäftsbereiche, Geschäftstätigkeiten der Telekom betreffen, wo er dann nicht mitstimmt oder teilweise sogar den Raum verlässt. Das, im Einzelfall ist das bereits passiert. Und ansonsten gibt es immer auch wiederum solche Diskussionen im Präsidium des Fernsehrates. Das weiß ich aber nicht aus erster Hand, weil da bin ich nicht Mitglied.
Wenn es um Programmbeschwerden geht, spielt das dann auch manchmal eine Rolle, dass sich Mitglieder zum Beispiel befangen erklären, weil es eben auch ihren Bereich betrifft?
Das betrifft eigentlich sehr häufig die politischen Mitglieder, die sich bei Debatten, wie wir sie jetzt zum Beispiel gerade haben, um die Reform des Auftrags und der Struktur der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Da ist es nämlich so, dass die Mitglieder der Staatsbank, also die Staatssekretäre, die ja selbst genau diesen neuen Medienstaatsvertrag ausverhandeln, dass die dann sagen, wenn es da zum Beispiel eine Stellungnahme des Rundfunkrats oder des Fernsehrats gibt, dann enthalten wir uns bei der Abstimmung, weil wir quasi ja eigentlich die sind, die dann am Endeffekt dieses Gesetz auch ausverhandeln.
Ist das dann was Besonderes, wenn es sich um den Vorsitzenden eines solchen Gremiums handelt?
Man muss sagen, dass die Vorsitzende denn von Rundfunk- und Fernsehräten schon über eine sehr große Machtfülle relativ zu den einfachen Mitgliedern verfügen. Der oder die Vorsitzende legt die Tagesordnung fest. Nur was auf der Tagesordnung steht, kann überhaupt dann auch einen Beschlusspunkt enthalten oder ermöglichen. Überhaupt muss man sagen, die Vorsitzenden sind schon in einer anderen Liga, was Einfluss und Bedeutung auch im gesamten öffentlich-rechtlichen Kosmos betrifft, verglichen mit einfachen Mitgliedern in den Rundfunk- und Fernsehräten.
Gleichwohl würde ich jetzt mal Ihre Einlassung so zusammenfassen. Es ist nicht richtig optimal, aber wirklich schlimm ist es auch nicht, wenn solche Interessenskonflikte bestehen?
Ich würde so sagen, das spricht auch jetzt der Jurist aus mir, ein Richter muss auch dann quasi sich für befangen erklären und aus einem Verfahren zurückziehen, wenn nur der Anschein einer Befangenheit vorliegt. Das heißt, ich finde prinzipiell, gerade auch, weil es bei den öffentlich-rechtlichen Medien sehr stark auch um die Glaubwürdigkeit dieser Medien geht, dass es da schon sehr wichtig ist, auch was den Anschein der Unabhängigkeit betrifft. Und wenn dieser Anschein nicht mehr gegeben ist, dann finde ich, sollte sich die Person jedenfalls zumindest überlegen, ob sie ihre Rolle noch entsprechend angemessen ausführen kann oder ob man sich nicht vielleicht zurückziehen muss, nämlich im Interesse der Anstalten, der Sender und im öffentlichen Interesse, für das man ja auch in diesem Aufsichtsgremium sitzt.
Und das sagte der Fernsehrat des ZDF, Leonard Dobusch, über Interessenskonflikte bei Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und wie man mit ihnen umgehen sollte. Auch innerhalb des BR-Rundfunkrates gibt es mittlerweile Kritik am Vorsitzenden Lorenz Wolf, unter anderem von Sanne Kurz. Sie sitzt für die Grünen im Münchner Aufsichtsgremium und mit ihr konnte ich kurz vor dieser Sendung sprechen.
Ich glaube, dass Menschen, die von Interessenskonflikten oder sonstigen Skandalen, Auseinandersetzungen betroffen sind, nicht geeignet sind, solche wichtigen öffentlichen Ämter auszuüben. Allerdings hat der aktuelle Rundfunkratsvorsitzende Wolf ja in der AGM-Sitzung am Freitag gesagt, er sei da gar nicht beteiligt in Bezug auf das Gutachten.
Das heißt, er ist sich gar keiner Schuld oder sagen wir mal eines Interessenskonfliktes bewusst?
Das muss man daraus schließen, dass er sich keiner Schuld bewusst ist. Er hat ja auch, in einem Gutachten ist es ja deutlich zu lesen, mit zwei Anwälten sich da gewehrt und sich probiert, da raus zu argumentieren. Allein das ist schon ein ziemlich unglaublicher Vorgang.
Sie sagen ein ziemlich unglaublicher Vorgang. Sie sehen das also anders.
Ich finde es unglaublich, dass jemand, wenn extern von einer neutralen Stelle eine Untersuchung zu dem größten Missbrauchsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte gemacht wird, dass dann jemand sich da der Mitarbeit dergestalt verweigert, dass er sich Anwälte nimmt, die dann probieren, ihn da irgendwie rauszuhalten und die den gesamten Schriftverkehr übernehmen. Das ist doch bei mir schon sehr verwunderlich. Ja.
Nun wollen wir aber natürlich nicht über dieses Gutachten sprechen, denn das ist nicht die Aufgabe als Medienmagazin, sondern über die Arbeit im Rundfunkrat. Es ist ja durchaus so, dass im Rundfunkrat Menschen sitzen, die eben von gesellschaftlich relevanten Gruppen geschickt werden. Da ist es ja eigentlich ganz normal, dass der ein oder andere möglicherweise auch im Zentrum der Berichterstattung steht.
Ja, das kann schon sein. Allerdings ist es natürlich auch so, dass die entsendenden Organisationen darauf achten sollen, wen sie denn da schicken. Also ich würde ja niemals die Person schicken, die am umstrittensten ist, die in die größten Skandale verwickelt ist, wo es die größten Probleme gibt, sondern Aufsichtsgremien von öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind dazu da, ein integres Handeln zu kontrollieren, Transparenz zu schaffen, zu kontrollieren. Und dass man dann da Menschen hinschickt, wo nicht 100% wasserdicht klar ist, dass es hier eine hohe Integrität gibt, das halte ich für ein großes Problem.
Und ist das denn bislang ein Problem gewesen?
Es ist jetzt ein Problem, vor allem insgesamt, meiner Meinung nach, in der Repräsentanz bestimmter gesellschaftlicher Gruppen. Lorenz Wolf in seiner Person fiel mir persönlich immer auf als jemand, der versucht hat, Dinge sehr stark zu moderieren. Jetzt ist Moderieren ja heute sehr schick, aber das ging meines Erachtens nach oft auch in Richtung eines Wegmoderierens von Konflikten. Das heißt, man probiert Sachen so lange im Kreis zu drehen, nochmal und nochmal zu besprechen, möglichst immer in nicht öffentlichen Sitzungen, bis dann ein Problem vielleicht gar nicht mehr so deutlich ist oder gar nicht mehr besteht. Und ich glaube, dass natürlich gerade in so einer wichtigen Position es ehrlicher und besser wäre, wenn man auch Konflikte, Probleme auf den Tisch bringt und auch mal die offen austragen will, den Mut dazu hat und dann sich auch dazu bekennt, zu der Verantwortung bekennt.
Das bedeutet, dass Sie gerne hätten, dass Herr Wolf nicht mehr Vorsitzender des Rundfunkrates ist?
Wenn ich in so einer Position wäre und dann mein Name über 600 Mal in so einem Gutachten auftauchen würde, insbesondere auch mit so einer wirklich sehr deutlichen, problematischen Bewertung durch unabhängige Gutachter, dann würde ich mir Gedanken machen, ob ich so eine Rolle weiter ausfüllen möchte. Die Gedanken, die er sich gemacht hat, die gehen in eine ganz andere Richtung. Er hat zwar am Freitag in einer internen Sitzung eine Arbeitsgruppe des Rundfunkrates gesagt, dass er nicht mehr als Vorsitzender antreten möchte. Aber er hat gesagt, dass man ihn gebeten habe, in den Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks zu gehen.
Und das erzählte uns die Rundfunkrätin, die Grüne Sanne Kurz. Aus dem Gremienbüro des Bayerischen Rundfunkrates erreichte uns folgende Mitteilung. Zitat: Herr Dr. Wolf gibt derzeit keine Stellungnahme zu einem umfangreichen Gutachten, in dem die Gutachter stets ausdrücklich hervorheben, dass es sich bei ihren Bewertungen lediglich um einen aus ihrer Sicht bestehenden Anfangsverdacht handele. Die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks liegt in dessen Programmautonomie, Form und Inhalt verantworten die Redaktionen. Eine Einflussnahme durch den Rundfunkrat einzelner Mitglieder oder des Vorsitzenden in das Programm ist ausgeschlossen. Es klingt wie aus einem Lehrbuch für journalistische Standfestigkeit. Zeitungs-David gegen Unternehmens-Goliath. Eine Immobilienfirma verklagt die Leipziger Hochschulzeitung, weil ihr die Berichterstattung nicht gefällt. Die Redaktion aus ehrenamtlich arbeitenden Studierenden hält dagegen und will es auf einen Prozess ankommen lassen. Am Freitag hätte die Klage verhandelt werden sollen, doch dazu kam es nicht. Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz fasst für uns zusammen.
Streit um die Vorgehensweise von United Capital. Unter diesem Titel berichtet die Leipziger Hochschulzeitung Luze in ihrer Dezemberausgabe über eine Immobilienfirma in der Stadt. Die beiden Geschäftsführer sollen mit unlauteren Methoden Mieterinnen und Mieter aus ihren Wohnungen drängen, um sie zu sanieren und anschließend teurer weiterzuvermieten. So schildern es im Text Bewohner eines Hauses, in dem das Unternehmen Wohnungen aufgekauft hat. Sie werfen den Geschäftsführern unter anderem vor, Wohnungen als Privatpersonen zu kaufen und die Mietverträge anschließend wegen angeblichen Eigenbedarfs zu kündigen. Die Aussagen stehen im Konjunktiv, sind also klar als Zitate der Mieter zu erkennen. Die beiden Inhaber der Firma bestreiten die Vorwürfe, auch das steht im Artikel. Trotzdem sehen sie sich zu Unrecht in schlechtem Licht dargestellt. Die Zeitung habe zu wenig differenziert, erklärt Geschäftsführer Kevin Rade am Telefon. Auch sei er zu einigen Vorwürfen gar nicht befragt worden. In ein Radiomikrofon sprechen möchte er nicht. Kurz vor Weihnachten bekommt die studentische Zeitung ein Mahnschreiben. 5 Passagen aus dem Text sollen geändert werden. Dazu kommen Anwaltskosten in Höhe von rund 2000 Euro. Das sei für die ehrenamtliche Redaktion nicht zu stemmen, sagt Adefumi Olanigan, eine der Chefredakteurinnen.
Wir hangeln uns wirklich von Ausgabe zu Ausgabe aktuell. Durch Corona ist es auch extrem schwer, Anzeigen zu bekommen. Jeden Monat müssen wir schauen, ob wir drucken können. Diese Abmahnung, das war existenzgefährdend für uns.
Dabei haben auch andere Lokalmedien über die Kritik an der Immobilienfirma berichtet. Die Stadtverwaltung prüft, ob die Immobilienfirma mit ihren Sanierungen möglicherweise gegen Bauvorschriften verstoßen hat. Die Redaktion habe sich entschieden, die Frist im Mahnschreiben verstreichen zu lassen, sagt Luise Mosig, Vorsitzende des Trägervereins der Zeitung.
Weil wir uns so sicher waren in der Sache, dass wir ganz klassische journalistische Berichterstattung gemacht haben und dass wir nicht uns mundtot machen lassen wollen. Auch wenn wir nur in Anführungszeichen eine kleine Hochschulzeitung sind.
Die Immobilienfirma reicht umgehend Klage ein. Die Zeitung macht den Fall öffentlich, schreibt von einer Bedrohung der Pressefreiheit. Auch die Journalismusgewerkschaft DJV Sachsen schaltet sich ein. Das Vorgehen des Immobilienunternehmens wirke einschüchternd. Innerhalb kurzer Zeit gibt es Unterstützungsbekundungen für die Zeitung, die sonst eher wenig bekannt ist. Auflage gerade mal 10.000 Exemplare. Zum angesetzten Gerichtstermin versammeln sich einige Dutzend Studierende und Engagierte der Zeitung vor dem Leipziger Landgericht.
Letztes Jahr, als irgendwie die Studierenden in der Pandemie sich so selbst überlassen wurden, da ist sie mir vor allem ins Auge gesprungen. Das ist halt so die Hochschulzeitung. Also das ist ja immer wichtig, dass die Studierenden irgendwo so ein Sprachrohr haben.
Und ich finde es einfach eine Frechheit, dass quasi eine ehrenamtliche Zeitung eingeschüchtert werden kann, so weit, dass es sogar vor Gericht gehen kann, dass ich mich da einfach solidarisch zeigen will.
Wohl wegen des öffentlichen Drucks zieht United Capital die Unterlassungsklage zurück. Die angesetzte Verhandlung wird kurz vor Beginn abgesagt. Bei der Solidaritätsaktion vor dem Landgericht knallen die Sektkorken. Erleichterung bei den Studierenden rund um Chefredakteurin Adefumi Olanigan.
Es war schon eine extreme Belastung, muss man sagen. Also man muss sich überlegen, dass wir ehrenamtlich sind, wir studieren, arbeiten vielleicht trotzdem alle noch nebenbei. Dass es jetzt vorbei ist, merke ich dann erst heute Abend wahrscheinlich.
Der Geschäftsführer Kevin Rader bedauert das Geschehen. Niemals sei es ihm oder seinem Unternehmen darum gegangen, die Pressefreiheit einzuschränken. Dass der Fall solche Wellen schlägt, habe er nicht erwartet. Die Vorwürfe bestreitet das Unternehmen weiterhin. Die Redaktion sieht das anders, hält an ihrem Artikel fest.
Für uns ist die Rücknahme des Antrags die Bestätigung, dass United Capital auch weiß, dass die Vorwürfe der MieterInnen, die wir wiedergegeben haben im Artikel, dass da grundlegend was dran ist. Und wir haben auch Belege dazu, wir haben dazu ausgiebig recherchiert und wir sind uns sicher und wir waren uns die ganze Zeit sicher, dass wir im Recht sind.
Das Immobilienunternehmen hat angekündigt, in ein paar Wochen noch einmal das Gespräch mit der Zeitung suchen zu wollen. Ungeschehen machen wird das die Klage nicht. Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit wertet den Vorgang als Versuch, Medien zum Schweigen zu bringen. Die Hochschulzeitung will aus dem Fall lernen. Einen Workshop zum Medienrecht soll es in der Redaktion geben. Über den Leipziger Wohnungsmarkt will die Zeitung weiter berichten.
Und darüber wiederum berichtete Alexander Moritz. Stimmungsmache per Kleinanzeige. Zurzeit finden sich in etlichen deutschen Zeitungen Annoncen von Krankenschwestern und Pflegekräften, die ab Mitte März einen neuen Job suchen, da sie nicht geimpft seien. Das klingt erst einmal plausibel, denn ab dann gilt die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Klinik- und Pflegepersonal. Doch die Tatsache, dass sich sehr viele Anzeigen in Inhalt und Duktus sehr ähneln, hat den Argwohn einiger Zeitungshäuser und Journalisten geweckt. Der Fränkische Tag in Bamberg allein verzeichnete 50 solcher Anzeigen am Samstag. Andreas Rausch vom Rundfunk Berlin-Brandenburg zählte mehr als 100 vermeintliche Stellengesuche in einem Bautzener Anzeigenblatt und fragte nach. Herr Rausch, wie sind Sie da überhaupt auf die Idee gekommen, in ein Bautzener Anzeigenblatt zu gucken?
Ich habe als Journalist zuweilen auch freie Tage und bin mit meiner Frau zu deren Eltern gefahren. Die wohnen in der Oberlausitz und wir haben das dort ausgetauscht, wie das so ist im Familienkreis. Und mein Schwiegervater fragte nach Neuigkeiten und Einschätzungen hier und da. Und dann schob er mir dieses Anzeigenblatt rüber. Das ist so ein kostenloses Blatt mit vielen, vielen Werbebeilagen und auch mit vielen kleinen Anzeigen und einem kleinen redaktionellen Teil. Und sagte, schau dir das mal an, was sagst du denn dazu? Und zeigte mir eine Zeitungsseite, die komplett von oben bis unten mit Kleinanzeigen aus dem Gesundheitswesen quasi zugetackert war. Und mein erster Gedanke war, wow, krass. Dann habe ich das fotografiert, habe es getwittert und habe es nur mit einem kurzen Text versehen und habe dann ein paar Kommentare bekommen, die sagen, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich echt? Und dann war die Nacht kurz und am nächsten Tag habe ich dann beschlossen zu schauen, ob man dem irgendwie nachgehen kann und habe dann angefangen, stichprobenhaft dort mich durchzutelefonieren. Am Ende hatte ich nach einer Stunde ungefähr 18 Annoncen, die mit Mobilfunknummern versehen waren, die mir entweder merkwürdig vorkamen oder die irgendeine Besonderheit hatten, über das allgemeine Suche neuen Job hinausging, angerufen und habe dort die Hälfte ungefähr Fake-Nummern angerufen, die gar nicht vergeben waren oder wo zu wenige Ziffern vergeben waren. Oder es klingelte, es ging keiner ran und es kam eine allgemeine Mobilbox. In zwei Fällen war ich kurz davor, mit Personen, die ans Telefon gingen, zu sprechen. Die haben dann aufgelegt, sobald ich mein Anliegen geschildert habe. Ja, und das habe ich dann schlichtweg kurz verfasst, runtergeschrieben und das nahm dann am Samstagmittag seinen Lauf und der geht bis jetzt weiter.
Der geht jetzt bis jetzt weiter, weil sich ganz viele Zeitungen jetzt auch damit beschäftigen, was in ihren Blättern so steht. Das heißt, haben Sie den Eindruck, das ist jetzt eine koordinierte Aktion gewesen?
Also zu dem Zeitpunkt nicht, da war ich einfach nur neugierig und habe gesagt, frag mal nach, was stecken denn da für Schicksale dahinter? Als ich dann in den vielen Kommentaren, die auf meinen Tweet erschienen, Hinweise sah, Sie haben es schon gesagt, der Fränkische Tag in Bamberg am gleichen Tag. Es gab auch Hinweise aus Chemnitz, aus Dresden, ich glaube auch aus anderen Teilen Süddeutschlands vor allem. Also gerade so die etwas impfskeptischeren Gegenden, dort scheint es massiv gewesen zu sein. 126 waren es allein in diesem Bautzener Anzeigenteil. Also das in der Tat sieht sehr nach einer konzertierten Aktion aus. Wir haben am gestrigen Tag in der Redaktion weiter telefoniert, heute natürlich auch. Und mittlerweile haben wir auch die ein oder andere Person, die hinter einer Anzeige steht, angetroffen, haben mit der auch reden können. In der Tat haben die versichert, dass sie aus dem Gesundheitsbereich kommen und sich auch verabredet hätten. Auf der anderen Seite gab es keine Interviews dazu, also das waren relativ kurze Gespräche und es ist auch nachweisbar, dass auf Telegram-Kanälen aufgerufen worden ist, massiv die Anzeigenseiten der Zeitungen zu fluten. Bei dem Oberlausitzer Kurier, kann ich sagen, war vor einer Woche nicht eine einzige Anzeige in den Stellengesuchen aus dem Gesundheitswesen. Jetzt sind es 126 gewesen. Also das ist mit Sicherheit der Versuch, wenn nicht Verunsicherung zu schüren, so doch zumindest politischen Druck, um diese Impfpflicht im Gesundheitswesen vielleicht noch zurückzunehmen. Mhm.
Nun ist Bautzen ja auch eine Stadt, in der die AfD sehr stark ist. Haben Sie den Eindruck, dass da auch vielleicht Interessen drin stecken, weil das gerade in Bautzen so intensiv passiert ist?
Also das lässt sich zumindest nicht nachweisen. Der Verlag hat uns mittlerweile mitgeteilt, dass er sich distanziert von Vorwürfen. Er habe dort inhaltlich oder gestalterisch tätig eingegriffen, hat auch detailliert dargestellt, dass die Anzeigen alle ordnungsgemäß aufgegeben, viele online, manche auch in Präsenz, dass sie auch Reaktionen von Anzeigenaufgebern erhalten haben, die sich besorgt zeigen. Die haben sich distanziert. Ja, die Region ist eine AfD-Hochburg. Ja, die Region ist eine etwas abseitige, in der große Verunsicherung auch herrscht und in der auch große Skepsis gegenüber dem Staat herrscht. Aber es gibt halt auch andere Regionen, in der die Skepsis per se erstmal nicht so hoch ist, in der es auch solche Aktionen gibt. Also ich würde da vor Pauschalisierung warnen.
Mhm, vielen Dank, wer hier nicht warnen wollte. Das war Andreas Rausch vom RBB. Und wir bleiben beim gedruckten Wort.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Michael Prochnow, ich bin Leiter der Lokalredaktion der Ostsee-Zeitung in Grevesmühlen, Nordwestmecklenburg. Und wir beschäftigen uns in der morgigen Ausgabe mit dem Chaos auf dem Energiemarkt beziehungsweise mit den Kündigungen, die viele Verbraucher jetzt erhalten von den Billiganbietern für Strom und Gas und den Auswirkungen auf die lokalen Energieanbieter.
Und das war Medias Res für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Nach den Nachrichten stellt der Büchermarkt unter anderem den neuen Roman von Abbas Kider vor. Der Erinnerungsfälscher heißt der. Und mein Name ist Brigitte Beetz. Machen Sie es gut.